Unser Energiekörper, vor allem unser Schmerzkörper, ist einfach in einen kollektiven Schmerzkörper eingegliedert. Wir haben aus unserem höheren Bewusstsein heraus sowohl lichte als auch unlichte Kräfte ihnen die Aufgabe gegeben, für uns eine Dualität zu bauen. Es ist nicht so, dass der Mensch sich auf dieser klassisch evolutionstheoretischen Weise entwickelt hätte.
Lieber Robin, es freut mich sehr, dass wir dieses Interview zusammen machen können. Und so die erste Frage ist, ja, ich sehe dich wirklich überall jetzt auf YouTube aufpoppen, auf jedem Kanal. Und ich frage mich so, wie kannst du noch bei der Quelle bleiben? Weil bei mir ist es oft so, dass ich mich dann verliere. Weil ich, wenn ich bei mir selber bin, geht es mir am besten sozusagen. Aber ich gehe dann raus und verliere mich so. Und wie machst du das?
Ich versuche mich bestmöglichst gar nicht erst zu verlassen. Während ich mit anderen Menschen zusammen bin, bin ich eigentlich gefühlt immer mit mir selbst zusammen. Es ist so dieses Gefühl, dass ich einfach mit ganz vielen Menschen, selbst wenn ich sie noch nicht kenne, dieses Gefühl teile, man kennt sich schon ewig und man spricht über etwas, was so natürlich ist und so allgegenwärtig ist, dass dieses Rausfallen, diese Entfremdung, jetzt zum Beispiel in dem Interview-Kontext bei mir überhaupt nicht der Fall ist. Ich mache das, was ich liebe, mit Menschen, die ein offenes Herz haben und da fließt es einfach nur und da kommt dann natürlich auch entsprechend Energie hinzu und ja, es ist viel gleichzeitig und das meiste von dem, was ich mache, ist nicht sichtbarer Natur. Also das Wenigste ist zum Beispiel auf YouTube zu sehen, das Wenigste von dem Gesamten, also wenn man jetzt einen 24-Stunden-Tageszyklus nimmt, der größte Teil meines Wirkfeldes taucht überhaupt nicht auf der irdischen Ebene auf.
Okay. Und dann bist du, also das wäre so die nächste Frage, wie ist es dazu gekommen, dass du so an der Quelle bist? Genau, wie hat das begonnen? Also ich habe gesehen, dass du sehr viel meditiert hast. Du bist gerade nach Thailand gegangen, hast dort sehr viel meditiert. Was war so der Anfang? Oder ja, wie kamst du überhaupt an die Quelle? Einfach, ja, genau. Kann man das überhaupt Quelle sagen? Ich weiß gar nicht, ich sage einfach
Ja,
Quelle.
sie hat mich gerufen, wie sie uns alle ruft, immer wieder. Und ich bin dem Ruf gefolgt, immer tiefer und tiefer. Hab mir Fragen gestellt, hab Dinge angezweifelt, die mir beigebracht worden sind. Bin immer tiefer ins eigene Forschen reingegangen, habe viel meditiert, zum Teil über Monate hinweg täglich 16 Stunden meditiert. Also das ist eine Intensität, die die wenigsten Menschen so aufbringen an Energie und Zeitaufwand. Und durch diese Intensität habe ich sehr früh Wahrnehmungsfähigkeiten geöffnet bekommen. Hab Rückerinnerungen geschenkt bekommen und von dort an war klar, kein anderer Weg steht mehr in Frage. Es kommt nichts mehr anderes in Frage, als wirklich diesen Weg der Bewusstwerdung immer tiefer und tiefer zu gehen. Und das Schöne ist ja, immer wenn man was selber erkannt hat, dann bekommt man als nächstes das Geschenk, dieses auch weitergeben zu dürfen. Und das geht so Hand in Hand. Das sind Schritte, die ich selber vollziehe und im nächsten Schritt darf ich andere daran teilhaben lassen, es weitergeben, so wie jetzt in dieser Form.
Und das ist ja auch, ich meine, ich versuche so eine halbe Stunde zu meditieren und merke oft, dass ich die Geduld nicht habe. Aber es ist ja auch eine riesige Arbeit eigentlich, 16 Stunden zu meditieren. Also das ist ja eigentlich unglaublich. Also wenn ich es bei mir selber sehe, ich schaffe, also ja, es ist, ja.
Es war zugegebenermaßen das Schwierigste und Herausforderndste und gleichzeitig das Schönste, was ich jemals im Leben gemacht habe. Das war eine Phase in meinem Leben. Natürlich, ich war in einem Klosterumfeld. Es gab nichts, was ich zu tun hatte. Es gab keine Ablenkung. Es gab kein Smartphone. Es gab nichts. Es war einfach nur mitten im Nirgendwo im thailändischen Forest. Und da durch das dieses Umfeld so unterstützt hat, war es dann halt auch möglich, so intensiv zu meditieren, so intensive Erfahrungen zu machen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass so wie ich es damals gemacht habe, würde ich es heute nicht nochmal machen. Damals war ganz viel Ehrgeiz dabei, ganz viel Wille dabei. Ich kam aus, ne, also ich kam einfach aus dieser Konditionierung von Leistung und Training und habe dieses Mindset, was ich vorher im Sport sehr stark ausgereizt habe, einfach aufs Meditieren übertragen, habe einen sehr starken Willen ausgebildet gehabt vorher durch Trainings im Sport, die ich ziemlich hochgefahren gehabt habe. Und dann habe ich mit diesem männlichen Willen dann versucht, ins Bewusstseinstraining reinzugehen. Habe mir natürlich innerhalb kürzester Zeit meine Knie dadurch kaputt gemacht. Also da gab es schon auch Verschleißerscheinungen, dadurch, dass ich vom Ansatz her am Anfang sehr über den männlichen Weg gegangen bin, über Bewusstseinstraining, über Schulungen und dann sehr exzessiv lange meditiert, nächtelang meditiert. Und es hat viel geöffnet und gleichzeitig würde ich es so nicht nochmal machen. Ich würde es auch niemandem empfehlen, es so zu machen. Bei mir hat es sehr schnell sehr viel geöffnet, aber es war halt irgendwie mein Weg.
Und wie würdest du es jetzt machen? Also.
Ich würde es mit weniger Druck machen. Ich würde es ein bisschen fließender und natürlicher machen. Weniger mit Willenskraft als vielmehr in einem natürlichen Rhythmus. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass das auch, also um überhaupt etwas in Bewegung zu bringen, war es zu der Zeit auch wichtig, diese Energie aufzuwenden. Also ich möchte es nicht missen. Ich weiß, es hatte alles seine Bewandtnis, seine Relevanz, so wie es gekommen ist. Und gleichzeitig der männliche Wille, etwas zu erreichen, etwas erreichen zu wollen, ein Erwachen provozieren oder erreichen zu wollen, führt bis zu einem gewissen Punkt und ab da geht überhaupt nichts mehr. Da ist es wichtig, genau das Gegenteil, in die Hingabe zu gehen, in das Weiche, in das Fließende, den weiblichen Weg wieder zu integrieren, um da einfach die Kräfte auszubalancieren und zu harmonisieren. Ja.
Und also bei mir war es ja so, dass ich, wenn ich in die Spiritualität gegangen bin, so, ich war depressiv und so weiter, es hatte auch Probleme und habe wie keinen Ausweg mehr gefunden. Wie war es so bei dir? Hast du auch irgend so, oder was war so der Hauptgrund, dass du da reingehst? Weil meistens eine so Veränderung brachte in einem Menschen irgendetwas, um das zu verändern, so.
Am Anfang war es bei mir sehr von, ich möchte sagen, metaphysischen Fragen geprägt. Ich hatte immer die Frage, gibt es mehr und wenn ja, was gibt es dort? Also wie baut sich Realität auf? Was ist Wirklichkeit? Mit dieser Frage bin ich durch Psychologie und Philosophie gesurft und habe nirgendwo Antworten bekommen. So. Und das hat mich wirklich getrieben. Also ich war wirklich wie von der Suche nach Wahrheit besessen und habe überall geforscht. Ich habe Literatur gelesen, noch und nöcher. Ich habe ganz viel gelesen, damals noch überall. Ich wollte wissen. Also die Motivation war, ich bin in einem Zustand, wo ich blind und taub bin, gefühlt. Und da draußen gibt es aber etwas, eine Wahrheit, eine höhere Wahrheit, die mich ruft, die mich schon immer irgendwie gerufen hat. Und es gilt jetzt einfach, diesem Ruf zu folgen. Und das ist einfach in einer Radikalität geschehen, wo ich wirklich ganz viel losgelassen habe. Natürlich gab es zu dieser Zeit auch ganz viel Schmerz bei mir, ganz viel Unzugehörigkeit auf dieser Welt, ganz viel Einsamkeit, wo ich das Gefühl habe, irgendetwas stimmt nicht mit den Menschen, ist irgendetwas komisch, die sind alle so fremdgesteuert und getrieben. Das ist die Art und Weise, wie ich früher gesehen und gedacht habe. Heute sehe ich natürlich auch tiefer. Und das war etwas, was mich dann wiederum angetrieben hat. Und ich war so berührt von dem buddhistischen Ideal, dass jemand gekommen ist, der gesagt hat, ich bin gekommen, um das Leid der Menschheit zu beenden. Das, was Buddha über seinen Weg vollzogen hat, das Leiden zu beenden für diesen Planeten, für die Menschheit. Und ich habe mich so da rein verankert, habe so den Ruf gespürt, ich möchte im ersten Schritt mein eigenes Leid überwinden und transformieren, um dann das Leid der Menschen auch dort Heilung zu bringen und dort zu unterstützen. Und das war etwas, was natürlich auch begleitet hat, den gesamten Weg und auch jetzt noch. Also ich bin nach wie vor auf dem Weg, ich bin nach wie vor nicht angekommen. Es hat sich eine Wahrnehmung eingestellt, also es sind Bewusstseinsfähigkeiten geöffnet worden, aber Bewusstseinsfähigkeiten bedeuten nicht immer gleich, dass das Bewusstsein immer an dem Ort ist. Also es haben sich Dimensionsräume geöffnet, aber es ist nicht so, dass ich jetzt 24/7 stabil am Ort der inneren Glückseligkeit und des Einsseins mit allem, was existiert, bin. Aber ich weiß, dort geht die Reise hin. Und ich weiß, dass es dort noch Dinge gibt, die einfach aus dem Weg geräumt werden wollen.
Was heißt Ankommen? Gibt es überhaupt ein Ankommen? Oder ist es auch eher eine Illusion? Es ist ja, glaube ich, nie fertig, die Evolution, oder?
Ja.
Ist das?
Ich würde sagen, dass es schon Stufen gibt, wo ein gewisses Ankommen oder Erwachen des Bewusstseins stattfinden. Also, wenn erkannt wird, dass es nichts anderes gibt als das, was du bist. Und wenn du erkennst, dass das, was du bist, Liebe ist und es kein spirituelles, mentales Wissen ist, sondern eine gefühlte Erfahrung und diese Erfahrung so tief ist, dass du nie mehr irgendetwas anderes erfährst als das, was du bist, als das, was Liebe ist. Wenn das so dein gesamtes System imprägniert hat, du so mariniert bist in diese Urwesensessenz von dem, dass alles göttlich ist, dass alles aus Liebe geschieht, dann ist eine Stufe passiert im Bewusstsein, dann hat man eine Stufe erreicht, wo durchaus ein inneres Angekommensein stattfindet. Ja.
Und dann willst du auch gar keine Kompromisse mehr eingehen, sozusagen. Also ich spüre das auch immer mehr so. Also ich finde, es ist sehr vieles lieblos, aber ich versuche trotzdem aus mir heraus die Liebe trotzdem herauszusenden und mich nicht irgendwie abhalten zu lassen von dem. Und das ist auch, weil das erst jetzt, ja, in der kurzen Zeit passiert, dass ich das wirklich langsam immer mehr bewusst werde, so, es ist einfach alles Liebe und auch wenn nicht alles Liebe draußen ist, trotzdem versuche von dir aus das herauszusenden. So. Weil, ja.
Ja. Und wenn es scheinbar lieblos erscheint, dann dürfen wir genauer hinschauen, weil die ursächliche Intention, die dahinter liegt, bei einer oberflächlich lieblosen Handlung beispielsweise, ist immer aus deren Perspektive etwas Liebevolles, auch wenn die Liebe durch verzerrte Filter dringt, zum Beispiel. Also jeder versucht ja, selbst die nicht so freundlichen Kräfte versuchen, nach ihrem Weltbild und ihrem Bewusstseinszustand nach bestem Wissen und Gewissen für die Welt einzutreten, an die sie glauben. Verstehst du? Und deswegen kann ich, wenn ich wirklich aus einer erweiterten Sicht herausschaue, überall, selbst in den unlichten Aspekten, das eine erkennen. Das eine Ewige, was uns alles verbindet.
Dem habe ich noch ein bisschen Probleme. Aber ja.
Ja, und es ist eine Wahrnehmungsschulung. Wirklich, es ist eine Bewusstseins- und Wahrnehmungsschulung. Und je tiefer wir schauen lernen, desto eindrücklicher wird es, dass wir wirklich nicht unterschiedliche Wesen in unterschiedlichen Körpern sind, sondern dass das Göttliche durch alles wirkt, was existiert.
Wenn wir bei der Menschheit sind, die Evolutionstheorie ist ja, glaube ich, ja nicht unbedingt wahr. wie sind wir entstanden? Also sind wir von Anfang an schon Menschen oder zuerst Bewusstsein und dann, wie ist so der erste Mensch entstanden? Oder die Menschen, sind es mehrere gewesen? So.
Die Menschheit ist eine Schöpfung, das heißt, sie wurde kreiert. Es ist nicht so, dass der Mensch sich auf dieser klassisch evolutionstheoretischen Weise entwickelt hätte, von einer primitiveren Lebensform zu einer höher entwickelten, sondern das, was den Missing Link am ehesten beschreibt, der von dem einen Zustand in den anderen Zustand führt, ist tatsächlich ein Schöpfungsvorgang mit einem genetischen Eingriff von auch nichtmenschlichen Wesen, die in unsere Evolution mit hineingewirkt haben. Das heißt, wir als Mensch sind eine Co-Kreation von sehr vielen verschiedenen, auch nichtmenschlichen Wesensformen, die gemeinsam die Komposition unserer Genetik erstellt haben. Und die Genetik, die wir tragen, ist eine Zusammensetzung aus vielen verschiedenen genetischen Sequenzen von nichtirdischen Wesen, größtenteils. Also unsere Genetik stammt nicht von dieser Erde. Und der Mensch ist im Wesentlichen nicht einmal, also es ist schwierig, das so zu begreifen, weil wir ja glauben, dass wir von der Erde abstammen. Aber der Mensch im Ursprung ist ein sterngeborenes Wesen. Das heißt, hat die Ursprünge außerhalb dieser planetaren Sphäre. Wir sind im Wesentlichen älter als die Erde selbst. Das kann man erkennen, wenn man den wahren Wesenskern im menschlichen Design, die Uridee des Menschen, genauer erforscht und betrachtet.
Sag mal, wegen dem ein Sternchen ist geboren, wenn man, also meine Großmutter hat immer gesagt, vorher warst du noch ein Sternchen. So, weil in den alten Worten ist ja meistens so viel Weisheit drin. Wir haben es einfach, wir wissen es einfach nicht mehr.
Richtig, ja.
Also das heißt, wir entstehen jetzt einfach gesagt aus verschiedenen Aliens, so unsere DNA. Oder als Alien, ja.
Wir, und da das, was wir als Mensch bezeichnen, es gibt dort keine Unterscheidung und keine Abgrenzung. Was ist außerirdisch? Was ist innerirdisch? Was ist irdisch? Das ist ein regelmäßiger Durchfluss von verschiedenen Wesenheiten. Also es gibt ganz viele Tiere und Pflanzen, die nicht von der Erde kommen, sondern die hier ausgesiedelt wurden, um dieses irdische Habitat zu besiedeln. Also das ist die Erde und die Menschheit ist eine Schöpfung aus einer höheren Dimension heraus, aus einem höheren Bewusstsein heraus. Sie wurde projiziert aus einer Urvision Gaias. Und Gaia ist eine hohe Göttin, die sich erst in den physischen Aspekt hinein inkarniert. Also dort sind ganz viele Sachen ganz anders als so, wie es uns erzählt wird. Und beim ersten Mal hören, schreien natürlich alle Konzepte auf, die wir bisher beigebracht bekommen haben. Aber es geht wirklich darum, aus einem leeren Bewusstsein selber zu forschen. Was ist die Wahrheit? Wenn all das, was mir bisher erzählt wurde, nicht stimmt, was ist eine tiefere Wahrheit oder die tiefste, die ich gerade erkennen kann? Und ja, der Mensch ist im Ursprung nicht irdisch. Und ja, der Mensch wurde zusammengesetzt aus genetischen Sequenzen von unterschiedlichen Wesen, von unterschiedlichen Ebenen, die gemeinsam die Komposition des Menschen erstellt haben, als eine schöpferische Uridee. Der Mensch hat eine ganz, ganz wichtige und hochpotenzielle genetische Zusammensetzung. Und deswegen ist auch so viel kosmische Aufmerksamkeit gerade auf diesem Planeten und dem Geschehen des Aufstiegs. Und deswegen sind auch so viele Wesen mit einer eigenen Agenda, sowohl von der lichten als auch von der unlichten Seite, hier gegenwärtig zugegen.
Du hast in einem Video mal gesagt, dass Reinkarnation eine in die Vergangenheit ist, also eine Reinkarnation in die Vergangenheit. Ich weiß, Zeit existiert gar nicht, aber ich kann mir das geht einfach nicht in meinen Kopf. Aber wie hast du das gemeint?
Versuch das noch mal zu beschreiben, was du meinst.
Okay. Also du hast mal in einem Video gesagt, Reinkarnation ist eine Reise in die
Ah,
Vergangenheit.
ja. Ja. Ja, die höheren Dimensionen sind die Zukunft. Die niedrigeren Dimensionen in der Schwingung sind die Vergangenheit. Wir können das multidimensionale Geschehen entweder räumlich betrachten oder zeitlich betrachten. Wenn wir es räumlich betrachten, haben wir verschiedene Schwingungsebenen, die parallel nebeneinander existieren. Da ist die dreidimensionale Schwingungsrealität, die vier-, fünf-, sechsdimensionale Schwingungsrealität in verschiedenen Schwingungsschichten parallel nebeneinander. Das ist die räumliche Betrachtungsweise. Dann gibt es aber auch die zeitliche Betrachtungsweise. Und die zeitliche Betrachtungsweise sieht, dass die höheren Dimensionsräume eigentlich unsere Zukunft sind und die niedriger schwingenden Dimensionsräume unsere Vergangenheit darstellen. Und wenn wir jetzt aus einem höheren Bewusstsein inkarnieren, das heißt in den dreidimensionalen Erfahrungsraum zurückkehren, dann reisen wir ganz wortwörtlich zurück in die Zeit. Und das ist auch etwas, wo wir irgendwann erkennen werden, dass wir all das, was hier gerade auf dieser Welt geschieht, etwas ist, was wir schon längst erlebt haben. Wir erfahren wirklich unsere eigene Vergangenheit und eine Wiederholung unserer eigenen Vergangenheit. Und wenn wir mit dem Bewusstsein in eine höhere Dimension aufsteigen, wenn das Bewusstsein erwacht und sich erinnert, wer es eigentlich ist, dann wird es erkennen, dass der gesamte materielle Formentanz, den wir hier auf dieser Dimensionsebene erleben, ein Aspekt ist von dem, was wir aus dem Seelenbewusstsein schon längst durchschritten haben. Der Mensch ist zurückgekehrt, um den physischen Aspekt der Schöpfung in die Gesamtschöpfung zu integrieren und die göttliche Schöpfungsordnung auf der materiellen Ebene, ne, diese auf die materielle Ebene zu übertragen. Und das ist das, dass wir im Wesen Zurückgekehrte sind. Wir sind nicht gebürtig, nicht ursprünglich hierher stammend und schon gar nicht hieraus hervorgegangen, sondern wir sind hierher zurückgekehrt, um etwas in die Ordnung zu bringen. Wird es deutlich?
Ja, ich muss es sicher noch einmal schauen. Aber doch, es war wirklich gut erklärt, ja.
Ja.
Wie ist es dann mit Tieren? Also wir haben jetzt zwei Kaninchen uns zugelegt. Und ja, also wir als Seele, als Mensch entscheiden wir uns ja ein bisschen, wo wir hingehen, vielleicht auch welche Eltern und so. Und es ist natürlich meine Frage, haben meine Kaninchen sich entschieden, zu mir zu kommen? Oder wie weit geht es da? Weißt du, was ich meine? Weil ich bin dorthin gegangen, ich habe das eine Kaninchen, das hat mich angeschaut, ich habe das genommen. Und das andere war gar nicht hier, sie hat es dann hervorgebracht und das war einfach dann das. Und ja, so also entscheidet sich eine Tierseele auch in diesem Bewusstsein wie wir, weil schlussendlich ist ja die Seele eine Seele, wo sie hin will und so weiter.
Auch Tierseelen haben natürlich einen seelischen Weg, den sie gehen durch unterschiedliche Bewusstseins-Evolutionsetappen. Und es ist schon so, dass das Bewusstsein, was in den Tieren lebt, irgendwann auch in eine menschliche Bewusstseinsform kommen kann. Das, was man in der buddhistischen Reinkarnationslehre kennt, sowas ist durchaus möglich, dass man sich verschiedene Ausdrucksformen sucht, dass ein Kaninchen lernen kann, in anderen Formen zu inkarnieren. Und dort gibt es einen fließenden Wechsel, möchte ich sagen, in der Art, was einfach erfahren werden möchte. Also es gibt eine ganz andere Lebenserfahrung, wenn du als Baum inkarnierst. So, wir haben das alles schon mal erlebt. Wir haben Urzeiten in Form eines Baumes verbracht. Und wir können diese Erinnerung auch zum Beispiel in unserem Stammhirn wieder reaktivieren, wie es gewesen ist in dieser Inkarnationsform, als Mineral, als Tier, als Pflanze. Das ist alles, was wir in der Evolution unseres Bewusstseins schon durchschritten haben. Selbst das Erfahren in der Physis als Mensch haben wir bereits durchschritten. Und das sind alles Dinge, die wir in unserem Bewusstsein erwecken können, wo wir erkennen können, dass es Wesen gibt hier auf dieser Erde, die sind wirklich auf dieser Stufe der Evolution, wo sie gerade stehen. Bestimmte Tiere, bestimmte Pflanzen, bestimmte andere feinstoffliche Identitäten, die hier auf dieser Ebene sind, haben den Stand, wo sie gerade sind, und sie sind auf der Evolutionsstufe, wo sie sich eben gerade bewegen. Als Mensch sind wir zum großen Teil aus einer anderen Ebene stammend. Und das hat was damit zu tun, dass wir diesem Prinzip der Inkarnation folgen. Das heißt, die Inkarnation als solche ist die Reise in die Vergangenheit. Nicht alle Wesen hier auf dieser Ebene haben dieses Prinzip. Also da ist es eine andere Art und Weise, wie das Bewusstsein sich eine Form sucht. Dort geschieht es, ich möchte fast sagen, automatisch, dass ein Kollektivbewusstsein, ein Schwarmbewusstsein eine bestimmte Speziesform, wie zum Beispiel die Kaninchenspeziesform, sich als Ausdrucksvariante sucht. Also da gibt es eine Gruppenseele der Kaninchen, die ein höheres Feld belebt und die dann sich diese physische Ausdrucksform aussucht. Als eine Variante ihrer selbst. Aber eine Kaninchenseele inkarniert nicht auf die Art und Weise, wie eine menschliche Seele aus einer höheren Dimension in den irdischen Körper inkarniert. Das ist da finden andere Prozesse statt. Das bedient andere Ebenen, da kommen andere Mechanismen einher mit diesem Inkarnationsprozess. Es ist schwierig, das zu beschreiben, aber vielleicht kann man es fühlen.
Schlussendlich geht es ja eh ums Fühlen, weil mit dem Verstand kann man vieles nicht verstehen. Also das, was du jetzt sagst. Aber ich glaube, es bringt schon für den Verstand, dass man das irgendwann vielleicht ja kapiert oder mehr ins Fühlen kommt. Ich glaube, also ich habe viele Bücher gelesen und es hat mir immer etwas gebracht, sozusagen. Und wie sind dann alle Seelen, also das ist ja nur eine Seele. Wie ist das entstanden? Also das Kaninchen ist ja nicht weniger wert als ich, nur weil es jetzt ein Kaninchen ist und nicht dieses Bewusstsein hat wie ich. Aber ist alles, hat alles bei Null angefangen und das Kaninchen hat vielleicht schon einen Zyklus durchlebt und ist wieder bei Nirvana gewesen und hat wieder wie von Anfang an begonnen und ist ja immer ein, wenn du ins Nirvana gehst, dann Nirvana, dann, also ich kenne das so, dann bist du ja dort und dann wird es ja irgendwann langweilig, weil du gar nichts anderes mehr siehst. Du kennst ja nur das Nirvana, nur das Licht und dann wirst du ja wieder wohin gehen, wo es auch die Dunkelheit gibt, dass du diesen Gegensatz hast, dass du überhaupt erfährst, wer du bist. So. Und ja, wie ist es, also die eine Seele, sind wir alle, ja, also das mit dem Zyklus zum Beispiel, das haben wir Menschen, sind einfach an einem anderen Punkt als das Kaninchen, aber das ist ja nicht, dass das Kaninchen weniger ist oder so.
Ja.
Verstehst du?
Innerhalb der Schöpfung gibt es Zyklen, gibt es Rhythmen, gibt es Evolutionsstufen, die abgeschlossen werden können. Im Grunde genommen ist es aber nur ein Wesen, was sich selbst erfährt. Im Grunde genommen gibt es ein großes Schöpferwesen, welches sich in allen Lebensformen ausdrückt, welche existieren. Und deswegen ist auch alles Leben auf Augenhöhe mit allem Leben. Es gibt nicht eine Lebensform, die mehr oder weniger wert wäre, wenn wir wirklich erkennen, dass alles ein Ausdruck des einen Bewusstseins ist. Und das ist etwas, was wir wieder lernen dürfen. weil das die nächste Stufe unserer Evolutionsetappe ist. Es gibt Wesen, die schauen quasi in ihrer Entwicklung in eine ganz andere Richtung. Für uns ist es so, dass es gerade dabei ist, wieder zurückzukehren und zu realisieren, dass die Schöpfung einatmet und dass das eine Wesen all seine Expressionsformen wieder zu sich zurückruft. Das ist der Ruf nach Hause, den wir so sehr in uns spüren. Das ist der Schmerz, den wir spüren, wenn wir im getrennten Bewusstsein leben. Und das ist etwas, was uns gegenwärtig auf diesem Planeten massiv ruft, weil wir das, was wir sind, einfach so sehr verlassen haben, weil wir so sehr in die Entfremdung getreten sind, dass wir mitbekommen haben, aus dem getrennten Bewusstsein erzeugen wir eine Schöpfung, erzeugen wir eine Welt, die dem, was wir sind, nicht entspricht. Und dort haben wir uns gewissermaßen in eine schöpferische Sackgasse bewegt, wo eine Wiederholung der Vergangenheit stattfindet. Wir sind sozusagen in einen weiteren Zeitloop eingetaucht und wiederholen oder reinszenieren ein sehr, sehr altes Geschehen der Selbstzerstörung. Und im Grunde genommen ist es so, dass alles, was nicht in der göttlichen Ordnung ist, sich irgendwann selbst zerstört, damit die göttliche Ordnung wieder in Ordnung kommt. Und deswegen ist es auf gewissen Ebenen ein planetarer Reinigungsprozess, wenn bestimmte Ebenen wegfallen, wenn bestimmte Ebenen sich abschälen, weil das, was wirklich ist, in dem gesamten Recycling-Prozess von Leben, das, was wirklich ist, das, was ewig ist, ist immer da, geht nicht verloren, das fällt nicht weg. Also je mehr wegfällt, je mehr wir loslassen, je mehr in dem Prozess des Lebens irgendwie uns abhanden kommt, wenn wir denken, ah, großes Artensterben und so. Das, was wirklich ist, der seelisch-göttliche Aspekt in dem bleibt ewig und findet einfach immer nur neue Formen des Ausdrucks.
Und hat es dann das gebraucht, sagen wir jetzt mal, die Kriege und alles, dass wir wieder zu uns selber kommen. Also ist ja wieder so ein Kreislauf, weil ohne das, also wenn wir immer nur uns selber sind, ist ja wieder langweilig, deswegen braucht es vielleicht alle die Kriege, also das ist nur, dass wir wieder zu uns kommen und wieder die Liebe wollen. Verstehst du?
Es geht nicht anders, als dass Krieg im Äußeren herrscht, wenn Krieg im Inneren tobt. Das heißt, solange wir im gespaltenen Geist sind, sind wir in der Dualität, sind wir in der Zweiheit, im Krieg letztlich. Dualität ist immer Krieg. Also wenn wir im Bewusstsein von, das ist das, was ich will und das ist das, was ich nicht will, Ablehnung und Suche nach Bestätigung oder Suche nach dem, was wir wollen, wenn wir in diesem Dualitätsmustern denken, handeln und fühlen, dann sind wir per se in einem ständigen inneren Konflikt gegen das, was ist. Und dann ist es das Liebevollste vom Leben, wenn es uns diesen Bewusstseinszustand spiegelt. Das heißt, wenn ich in mir Krieg habe, aber im Außen nicht wahrnehme, dass ich in mir Krieg habe, dann ist das nicht so liebevoll, wie wenn ich im Außen gezeigt bekomme, was in mir ist. Verstehst du? Und deswegen ist es eine Kollektivschöpfung der Menschheit, die gerade auf diesem Planeten waltet, die uns einfach aufzeigt, wo wir gerade stehen. Und erst dadurch wird es den meisten Menschen erst sichtbar. Und wir bearbeiten hier auf der materiellen Ebene die meisten unserer Bewusstseinsthemen in der Spiegelung, in der Projektion, im Außen. Aber dadurch, dass das Außen nie Außen gewesen ist, bearbeiten wir Bewusstseinsthemen sozusagen durch die Materieebene hindurch. Wir lösen Dinge im eigenen Geist dadurch, dass wir sie auf der materiellen Projektionsfläche bearbeiten. Und das ist der Bewusstseinszustand, wo die meisten Menschen einfach gerade sind.
Und wenn jetzt alle erwachen, wir gehen alle ins Nirvana oder in die siebte Dimension, was passiert dann?
Ja.
Also, ja.
Ja. In dem, was du gerade ausdrückst, schwingen natürlich verschiedene spirituelle Konzepte mit. Die meisten Fragen, die wir stellen, hängen damit zusammen, dass wir an etwas glauben oder Konzepte für wahrnehmen, die uns in eine bestimmte Realitätssicht hineinbringen. Verstehst du? Wenn es soweit ist, dann stellen sich bestimmte Fragen nicht mehr. Es wird klar, wann wir wo sind und wofür wir wo wann sind. Also das sind Dinge, wo wir uns manchmal den Ort unseres eigenen Fragestellens auch in Frage stellen dürfen. Es wird ein bisschen zirkulär. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Ne? Worte können das, was da kommt, sowieso nicht erreichen. Und es bringt wenig aus dem Ort, wo wir gerade im Bewusstsein sind, hypothetische Annahmen über irgendwelche anderen höherdimensionalen Zustände zu treffen. Wichtig für hier und jetzt ist, glaube ich, dass wir erkennen, dass wir uns unsere eigene Hölle aufgebaut haben, dadurch, dass wir uns in Dualitätsmustern verrannt haben und dass wir wissen, dass die Heilung in uns zu finden ist und dass es möglich ist, aus dem gespaltenen Geist auszutreten, dass es möglich ist, im Herzraum zurückzukehren, in die Einheit allen Seins. Und ich würde sagen, dann beginnt das Leben erst. Das, was wir jetzt gerade machen, ist das Abspielen eines Überlebensprogrammes. Das ist die Art und Weise, wie die meisten Menschen auf diesem Planeten leben. Aber vom Überleben ins Leben zu kommen, ist ein Shift wie von Nacht zu Tag. Leben beginnt ab dem Moment, wo das Herz so offen ist, dass es allen Wesen in Liebe begegnet. Das ist die Grundlage, von dem aus Leben und alles Weitere dann stattfinden kann. Aber wir sind sozusagen noch auf einer Ebene, wo wir erst die Grundlagen für das legen dürfen, was dann sich entfalten darf.
Ja, ich denke jetzt, jede Frage, die ich jetzt noch stelle, ist eigentlich fast unnötig, weil wir müssen einfach, glaube ich, mehr ins Fühlen kommen. Also jede Frage, ja, wir müssen eigentlich schlussendlich einfach zu uns, in uns reingehen auch, oder also nur immer außen fragen, fragen, weil das sind ja, wie du gesagt hast, eigentlich alles Konzepte. Aber trotzdem, ich habe schon noch ein paar Fragen. Du hast zum Beispiel gesagt, dass um die Welt eine künstliche Matrix aufgebaut ist. Was meinst du damit?
Ich meine, die zusätzlich eingeführten Schichten in der Magnetosphäre, die eingebaut wurden als Schutzschicht auf der einen Seite, damit nicht so hohe kosmische Strahlung auf die Erde kommt. Und auf der anderen Seite sorgt das in vielen Fällen dafür, dass Seelen immer wieder in den Reinkarnationskreislauf hineingezogen werden. Man kann sich das so vorstellen, dass wir um die Erde tatsächlich eine Magnetosphäre haben, die zum Teil künstlicher Natur ist und die die Seelen in dieser Weise auf einer gewissen Ebene immer wieder in das Erdenfeld hineinziehen, könnte man sagen. Also es gibt Zungen, die davon sprechen, dass wir auf einem Gefängnisplaneten leben. Das ist auf einer gewissen Ebene nachvollziehbar. Einfach weil das Bewusstsein, welches hier inkarniert ist, so eine tiefe Bindung und so eine suchthafte Beziehung zum irdischen Menschsein aufgebaut hat während der Inkarnation, dass es danach schwer ist, den Willen so zu befreien, dass auch andere Dimensionen sich im eigenen Bewusstseinsraum öffnen können. Das heißt, durch die Art, wie wir hier leben, durch die Art der Lebensführung bildet sich tatsächlich so etwas wie eine Erfahrungssucht der Getrenntheit auf. Wenn wir nichts anderes kennen als das getrennte Leben, dann suchen wir immer wieder die Lebensformen, die dem ähneln von dem, was wir bereits kennen. Also wir suchen sozusagen suchthaft immer wieder nach den gleichen Trennungsmustern, die wir im eigenen Bewusstsein aufrechterhalten. Und da gibt es natürlich auch äußere Entsprechungen dafür, dass da einfach wie eine Schutzschicht um die Erde gelegt wurde, die sich aber gegenwärtig immer mehr auflöst. Also die Strahlungsbänder, das nennt sich in der Wissenschaft der Van Allen-Gurt. Das ist ein Strahlungsgurt, der um die Erde herumgespannt ist. Und da finden auch nach wissenschaftlicher Maßgabe massive Veränderungen statt, dass die Magnetosphäre und auch bestimmte Teile des Van Allen-Gurtes sich verändern. Und das verändert auch die Bardos, also die Zwischenbereiche, die Recyclingbereiche von dem, was passiert, wenn man hier exkarniert.
Also viele kommen gar nicht wirklich raus, sondern bleiben eigentlich immer in dieser Matrix drin sozusagen.
Exakt,
Okay.
exakt, ja.
Und der Schleier des Vergessens, hat er mit dem zu tun, oder? Ja.
Ja, der hat genau mit diesen Bardos oder Löschräumen zu tun. Wenn eine Seele hier reingeht, dann ist sie sich ja zum Teil dessen bewusst, dass sie hierher kommt und unter welchen Bedingungen. Und gleichzeitig ist es so, dass so viel von den Urerinnerungen tatsächlich gelöscht wird, dass es ja einfach für einige Seelen längere Zeit braucht, bis sie sich wieder an sich erinnert, bis sie sich daran erinnert, wo sie herkommt, was sie eigentlich alles schon erlebt hat, auch außerhalb der Erdenschwingungsblase, möchte ich sagen. Und das ist etwas, was das gesamte letzte Kali-Yuga angehalten hat und was sich gegenwärtig auflöst. Also die Getrenntheit des kollektiven menschlichen Bewusstseins löst sich massiv auf. Das ist verbunden mit planetaren, mit kosmischen Veränderungen, mit neuen Energiefrequenzen, die auf die Erde kommen. Ganz viele Wesen von außerhalb der Erde kommen hier rein inkarniert, um Erinnerungen zu bringen, um das menschliche Bewusstsein wieder anzubinden an die höheren Feldebenen. Also da findet ganz, ganz viel Öffnung und Erweiterung statt.
Und der Schleier des Vergessens, ist der denn auch künstlich gemacht oder ist der gut göttlich? Ich meine, ist ja alles göttlich, weil wir schaffen ja schlussendlich alles. Also weißt du, was ich meine?
Die Schöpfung ist eine Kreation. Wir
Hm.
leben in einem künstlichen Universum. Das Universum, weißt du, die Natur ist ein göttliches Programm, könnte man sagen. Auch wenn mir das Wort Programm in dem Zusammenhang nicht gefällt. Aber es wurde aufgebaut. Es gibt eine dem Leben zugrunde liegende Geometrie. Also das wurde alles erschaffen. Und das ist etwas, das werden wir erst noch erkennen dürfen. Also sowohl die Erde als auch unser gesamtes Universum oder andere Speziesformen sind erschaffen durch die Grundlage bestimmter Lebensprogrammierungen, bestimmter Art, wie Schöpfung einfach entsteht. Ne? Also das ist aus unserer Sicht mag die Unterscheidung zwischen was ist natürlich, was ist künstlich Sinn ergeben und auch wichtig sein. Aber letztendlich, wenn wir das gesamte Schöpfungsgefüge erkennen, dann sehen wir, dass der eine Creator einfach alles nach Maßgabe von bestimmten Gesetzmäßigkeiten aufgebaut hat. Ja.
Also ich meine einfach, aber das ist ja schon wieder Trennung, so es gibt ja auf dieser Erde schon gewisse Mächte, die nichts Gutes für uns wollen. Und
Ja.
ich meine das mit dem Künstlichen, so, ob das von diesen gemacht wird. Aber auch die sind ja schlussendlich aus der göttlichen Quelle und so weiter. Deswegen ist ja eigentlich alles, ja.
Ich würde es so formulieren, dass wir diese Wesen angestellt haben, damit sie das für uns machen. Wir haben aus unserem höheren Bewusstsein heraus sowohl lichte als auch unlichte Kräfte bereitgestellt, ihnen die Aufgabe gegeben, für uns eine Dualität zu bauen, innerhalb dessen wir dann inkarnieren können. Also wir haben den dunklen Wesen den Auftrag gegeben, den sie bis heute verfolgen und den sie zugegebenermaßen auch sehr ernst nehmen.
Nehmen Sie den zu ernst und sind zu fest in dieser Rolle drin sozusagen, haben sich auch in dieser Rolle verloren. Deswegen ist
könnte
es
man
auch
sagen.
Okay.
Ja, könnte man so sagen. Ja. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir die Initialzündung gegeben haben, damit Dualität überhaupt erst entsteht. Und wir haben unterschiedlichen Wesen die Rolle gegeben, die sie jetzt für uns spielen. Das ist etwas, was wir von Anfang an aufgezogen haben. Das ganze Erdenexperiment mit allem, was dazu gehört.
Ist natürlich schwer zu verstehen, aber ich glaube es. Aber zum Beispiel jetzt mit dem, also weißt du, man sieht ja sich getrennt, zum Beispiel jetzt mit dem Krieg. Ich meine, Krieg ist ja alles so etwas Dummes und trotzdem machen wir es. Und dann sehe ich mich schon irgendwie getrennt von dem so. Ich würde das niemals machen, aber es gibt diese gewissen Mächte, die das unbedingt wollen. Und da ist es für mich sehr schwierig, in allem, ja, die Liebe und so zu erkennen. Weißt du, was ich meine? Ich versuche es, aber gewisse Dinge, die uns angetan werden, weißt du was? Ich habe da wirklich noch Probleme mit dieser Trennung so.
Ja,
Ja.
und es liegt daran, dass wir noch blinde Flecken haben. Wenn wir in uns den Krieg entdecken, dann wissen wir, wofür er noch in der Welt ist. Es gibt sicherlich Gedanken, die sich gegen dich selbst richten. Es gibt sicherlich Gedanken des Selbstzweifels, Gedanken, wo einfach der Krieg im Inneren tobt. Diese Gedanken haben wir alle. Ne? Wir sind angeschlossen an ein kollektives Bewusstseinsprogramm von Krieg und Selbstzerstörung. Und das wiederholen wir im eigenen Denken, im eigenen Fühlen tagtäglich tausendfach, wenn wir nicht bewusst mit unseren Gedanken umgehen. Und das ist das, wie wir es im Kleinen, in einem sehr verdünnten Ausmaß, also sehr fein, sehr klein, aber dennoch spürbar in uns wahrnehmen können. Und jetzt stell dir mal vor, 8 Milliarden Menschen denken nur ganz wenig täglich immer wieder so ein bisschen in einer Weise, dass sie sich selbst untergraben, dass sie sich selbst verurteilen, dass sie gegen sich selbst in den Krieg ziehen, dass sie sich selbst einfach nicht annehmen können. Das ist der Krieg im eigenen Geist, der die ganze Zeit stattfindet. Und jetzt mal 8 Milliarden und naja, vielleicht hat man irgendwie 60.000 Gedanken am Tag, ne? 8 Milliarden mal 60.000 an einem Tag. Das ist die Gedankenschöpfungsrealität, die wir im Mentalfeld als Menschheit kreieren. Und das erschafft die Realität, die wir sehen. Und die Frage ist, wie lange möchte ich an diesem Gedankenfeld noch teilnehmen oder bin ich bereit, wirklich auszusteigen? Und so radikal Gedankenhygiene, Gefühlshygiene, Worthygiene zu betreiben, dass ich komplett aussteige aus dem zugrunde liegenden Selbsthass, der eigentlich dort inhärent ist. Ne?
Eine persönliche Frage musst du nicht beantworten, aber wie war das bei dir, wenn du aus zum Beispiel deine Familie dich so gesehen hat, dass du dich so verändert hast? Gab es da Probleme? Weil bei mir ist es schon ein bisschen so, dass ich jetzt plötzlich der Verrückte bin und der Sektentyp und so. Ja, also musst du es nicht beantworten.
Weißt du, meine Eltern sehen ihre Bilder von mir. Die meisten Menschen sehen sich nicht gegenseitig. Ich sehe ja nur mein Bild von dir. Du siehst nur das Bild von mir, was du in dir gemacht hast. Wenn wir nicht die Bilder sehen würden, sondern das, was da ist, würden wir überall Gott erkennen. In allem. Wir sehen aber Bilder von bestimmten Wesen, von bestimmten Menschen. Und so auch meine Eltern oder meine Freunde haben ein ganz bestimmtes Bild von mir. Und das ist das, was sie sehen. Sie sehen mich nicht. Und Das gilt für alles. Das gilt für jede Beziehung, für jeden Menschen, dass wir im Grunde genommen nur unsere eigenen Bilder von ihnen sehen. Wenn wir wirklich hinschauen würden, würden wir überall das eine erkennen.
So schön gesagt. Und vor allem sehen wir ja schlussendlich, wenn ich mit jemandem spreche, dann jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Früher war es so, ich bin in meinem eigenen Kopf gewesen. Ich habe immer gedacht, was denkt die Person von mir und bla bla bla, aber gar nicht die Person angeschaut. So, jeder lebt ja voll in seinem eigenen und du machst dir deinen Gedanken, ah, was denkt der recht von mir? Aber der andere denkt, was denkt der recht von mir? Und dann ist ja, kann gar keine Verbindung entstehen.
Dann sind beide nicht ganz bei sich.
Ja. Was ist eigentlich Eigenverantwortung? Weil Dirk hat ja auch, Dirk Seufert hat auch gesagt, alle diese Energie, die muss irgendwo hin. Oder wenn wir schon nur einmal täglich alle 8 Milliarden denken, ah, ich hasse meinen Nachbarn, dann muss ja diese Energie irgendwo sich abladen.
Natürlich. Ja.
Und es gibt ja eine kritische Masse, weil ich sehe, dass viele ja nicht in diesem Bewusstsein sind, also noch nicht. Ja, wie viele braucht es dazu? Oder es müssen ja gar nicht alle so erwachen, oder? Sonst sind wir ja noch lange hier.
Weißt du, es braucht dich und es braucht deine Wahrnehmungsschulung, dass du diejenigen, die du als noch nicht erwacht erkennst, wo du das Licht noch nicht sehen kannst, dass du da noch übst. Ne? Um das Kollektiv brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das übernehmen wirklich andere Wesen von anderen Ebenen. Und ja, es gibt einen Schwellenwert, ab dem kein Zurück mehr gibt. Das ist auch etwas, was auf höherer Ebene nach meiner Wahrnehmung bereits überschritten wurde, dass wir bestimmte Prozesse nicht mehr zurückkehren können, dass bestimmte Dinge, die in unser Feld installiert worden sind, einfach aufgehen werden. Die Frage ist nur noch, wann, also nicht mehr ob, sondern wann. Und wir brauchen uns um die ganzen Kollektivgeschichten keinen Kopf zu machen. Wichtig ist, dass wir lernen, im eigenen Bewusstsein durchzubrechen. Und überall dort, wo wir noch Dunkelheit sehen und überall dort, wo wir noch Unbewusstheit sehen, dürfen wir üben und trainieren und so tief schauen, lernen, bis wir überall wirklich nur noch das göttliche Bewusstsein erkennen.
Ist so schön, du haust mich immer wieder runter. So, weil ich habe ja gesagt, Eigenverantwortung, und dann habe ich es aber schon wieder nach außen geschoben. So, und du hast wieder gesagt, Eigenverantwortung. Ja. Unglaublich. Du hast noch einmal gesagt, dass gewisse Menschen schon einen Montagepunkt in ihrem System haben. Also du hast über die Matrix gesprochen und ich habe das zwei, dreimal geschaut und habe fast ein bisschen so Angst bekommen. Ja, und was meinst du damit genauso?
Dass wir alle energetisch angeschlossen sind in eine Kollektivmatrix. Das heißt, unser Energiefeld hat eine gewisse Öffnung, einen Montagepunkt, einen Zugangspunkt, durch welches wir an ein Kollektivfeld, auch ein kollektives Schmerzfeld angedockt sind. Das ist unbewusst. Da recyceln sich Gedanken und Gefühle in uns und wir glauben, das wären unsere, obwohl es einfach nur eine Wiederholung einer Wiederholung eines kollektiven Gedankenfeldes ist, wo auch bewusst negative Frequenzen eingespielt werden. Das heißt, unser Energiekörper, vor allem unser Schmerzkörper, ist einfach in einen kollektiven Schmerzkörper eingegliedert. Und dieser Montagepunkt ist quasi die Zugangsstation im Energetischen, die uns zu diesem Kollektivfeld verbindet. Und da ist es einfach so wichtig, mitzubekommen, wann bin ich in meiner Schwingung angeschlossen an das kollektive Schmerzfeld der Menschheit zum Beispiel. Und es ist wichtig, daran angeschlossen zu sein, wenn man eigene Themen heilen möchte. Ne, das geht ja einher, das geht in Wechselwirkung. Aber wenn wir wirklich in ein höheres Bewusstsein kommen wollen, wenn wir stabil bleiben wollen in einer höheren Bewusstseinsschwingung, dann dürfen wir lernen, uns aus diesen niedrig schwingenden Kollektivfeldern auszuklinken. Und es gibt bestimmte Energieknotenpunkte in unserem System, die uns helfen können, dort rauszukommen. Und das habe ich in anderen Kontexten als Montagepunkt bezeichnet.
Die Chakras sind das, oder nicht?
Ja, unter anderem, vor allem die ersten drei Chakren, in denen wir immer wieder unbewusste Einspielungen bekommen aus dem Kollektivfeld. Das Kollektivfeld kann die höheren Chakren so nicht in dieser Form bedienen. Die Energie ist zu hoch, da können keine Einspeisung und Einspielung kommen. Deswegen sind wir hauptsächlich emotional, energetisch gelenkt über das, was aus den ersten drei Chakren kommt.
Und also dann ist es ja eigentlich, wenn ich jetzt hier sitze und ich bekomme plötzlich ein trauriges Gefühl so oder eine Wut,
Ja.
dann kann ja das ja auch gar nicht von mir, also von mir stammen. Also ja, das ist wieder die Trennung. Aber du bist, also ja, dann musst du dich, aus diesem Grund müsstest du dich eigentlich versuchen abzukapseln, dass du eigentlich wirklich in deiner eigenen Schwingung bist. Also sonst bist du ja in der Schwingung von jedem eigentlich, oder?
Abzukapseln heißt Trennung, ich würde sagen, zu überprägen. Meine Energie aus der seelischen Ebene strömt zu mir in mein Herzraum und mein Herzlicht strahlt und überprägt die äußere Realität so, dass ich sie einlade in ein höheres Bewusstsein. Nicht umgekehrt, dass die äußere Realität in ihrer Schwingungsfrequenz mich prägt und meine Energie prägt. Das ist ein anderes Zugangsverhältnis zur äußeren Realität. Wenn wir unser Herzlicht öffnen, wenn wir in unserem Seelenstrom stehen, dann sind wir prägend. Ne? Dann sind wir scheinend und dann ist es nicht so, dass eine äußere Realität in irgendeiner Form Einfluss auf uns haben kann. Wir sind die Sonne. Die Sonne ist in unserem Herzen. Und was an Dunkelheit auf dieser Erde ist, kann die Sonne nicht berühren. Und das ist etwas, wo wir uns immer wieder rein verankern dürfen.
Also wir können eigentlich Lichtstrahlen in diese Dunkelheit, das kollektive Dunkel. Und wenn das jeder macht, wird es so wie durchstochen und die Sonne geht richtig auf, sozusagen.
Genau.
Also ich mache immer mehr die Erfahrung, dass es wirklich keine Zufälle gibt, weil man sagt, es gibt keine Zufälle und ich glaube auch daran. Aber ich habe immer gedacht, dass das so die großen Dinge sind, wie als ich meine Frau kennengelernt habe und so weiter. Aber ich habe jetzt wirklich immer mehr das Gefühl, dass es jedes kleine Detail spielt so eine wichtige Rolle. Es ist das Zahnrädchen, ist das so, oder? Also, dass wirklich man eigentlich nur schauen muss, was passiert jetzt mit mir oder was, wie sind meine Lebensumstände und dann darauf zu reagieren und nicht einfach denken, ja, das passiert mir halt. Und ich habe das gewusst, aber ich habe immer gedacht, das sind die großen Themen, aber es ist wirklich eigentlich alles, oder?
Und was ist der Unterschied zwischen dir damals und dir heute? Deine Wahrnehmung hat sich verfeinert. Du erkennst es jetzt, dass es auch die kleinen Themen sind, die genauso in das große Ganze verwoben sind, die genauso wichtig sind, die genauso den Weg vorbereiten. Die großen Themen, ja, schön und gut, aber wie können wir wirklich in den kleinen Schritten, mit den kleinen Stufen tagtäglich so uns in Achtsamkeit trainieren, in Dankbarkeit trainieren, in Wahrnehmungserweiterung trainieren. Das ist das, was letztlich das große Gesamtbild ausmacht. Es sind die kleinen Schritte und Stufen, die wir tagtäglich gehen.
Noch eine Frage, ist gut. Hast du noch ein bisschen Zeit?
Okay, eine letzte Frage.
Eine letzte Frage. Die Bauten, also die Häuser und so weiter. Heute sind ja die Häuser, ja, wir machen alles mit Beton. Und früher haben wir Kirchen gebaut und so weiter. Was ist da falsch gelaufen? Also ich spüre da irgendwie, das kann irgendetwas nicht sein, dass wir heute so technisch so überragend sind und nur noch Bett und Klötze hinhauen können. Und früher haben sie ja also unglaubliche Bauten gemacht.
Das liegt daran, dass ein Teil der Bauten, oder fangen wir anders an, die Geschichtsschreibung ist anders als so, wie man sie uns erzählt. Ein Teil der Bauten wurde aus einem anderen Kollektivbewusstsein heraus aufgebaut als dem, der wir jetzt sind. Wir sind ja eher in unserer Bewusstseinsentwicklung in den letzten 100 Jahren degradiert. Wir sind ja eher regrediert, rückschrittlich unterwegs. Und früher waren die großen Pagoden und Kirchen, die wir aufgebaut haben, Ausdruck der Größe unseres Bewusstseins, natürlich, und der Formvollendung unseres Bewusstseins. Und heute sind die eckigen Räume Ausdruck unseres sehr eckigen Saturnin, im Saturninprinzip wirkenden Bewusstseins, das wir eigentlich haben. Ne? Das Getrenntheitsprinzip, das Saturnine-Prinzip, das Eckige, ne? Das ist alles nur noch genormt und nach Maßgabe in solchen, ja, in so einer solchen Kastenrealität, in der wir leben. Ja.
Also haben wir denn das gebaut, die Menschen, die früher die Kirchen und so weiter? Oder war
Ja,
das? Okay.
zum Teil aus Inspiration auch von anderer Quelle. Die Frage, was ist Mensch und was ist nicht Mensch, ist wirklich, das führt an dieser Stelle vielleicht ein wenig zu weit. Es gibt mehrere Menschheiten auf mehreren Dimensionsebenen. Es ist alles so anders, als uns bisher erzählt wurde. Uns gibt es auch in dieser Form noch gar nicht so lange. Wir sind eine recht frische Neugeburt, eine Neuaufsetzung einer alten menschlichen Uridee in Prägung von verschiedenen nichtmenschlichen Kräften. Und natürlich ist das, was wir gerade leben, in den eckigen Bauten und den Be Zubetonierungen, in denen das ist nicht das, wie unser Wesen wirklich, ne, geträumt wurde, wie wir wirklich unser Schwingungsfeld auch ausdehnen können. Aber so schnell diese Realität aufgebaut wurde, so schnell wird sie auch wieder zu Staub zerfallen. Weil alles, was nicht im göttlichen Prinzip ist, wird vergehen. So einfach ist das.
Wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals. Es hat sich wirklich gut angefühlt. Vor allem für mich. Es war manchmal wie fast eine Selbsttherapie. Ich hoffe, die Zuschauer können etwas mitnehmen davon. Aber ich denke schon. Ja, ich danke dir sehr vielmals, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke dir für deine Fragen.